Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich grüße Sie alle aufs Herzlichste und freue mich, dass Sie noch trockenen Fußes hierher gekommen sind. Lassen Sie uns jetzt nicht aufschauen auf dunkle oder gefährliche Wolken. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und ihr Angesicht soll schamrot werden. Amen. Wir beten miteinander den 84. Psalm. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Der Vogel hat ein Haus gefunden. Deine Altäre, Herr Zebaoth. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Wir beten. Herr unser Gott, darum bitten wir dich jetzt, dass du unsere Fluren bewahrest und dass das nicht zerstört werde, was du hast wachsen lassen. Schenke uns jetzt deine Gegenwart. Wir bitten dich um nichts sonst, als dass du uns nahe bist. Herr, wir bitten dich, vertreibe Sorge, Angst und Misstrauen und dass daraus werde, was dir gefällt, ein fröhliches und getrostes Herz. Amen. Herr, erhöre uns. Amen. Als Schriftlesung hören wir aus der Offenbarung, dem 11. Kapitel. Und der 7. Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen vom Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf dem Thron saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, und du an dich genommen hast deine große Macht. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fluchen, den Kleinen und Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander das Hauptlied dieses Sonntags singen. Nimm von uns, Herr, du treuer Gott. Das ist das Lied 119, die Verse 1 bis 5. Das Evangelium auf dem heutigen 10. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest lesen wir im Johannesevangelium. Und dort wird uns im 2. Kapitel von Vers 13 ab berichtet. Und das Passafest der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Und da fingen die Juden an und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Amen. An Christus kommt keiner vorbei. Liebe Gemeinde, so schrieben die Augsburger Galeristen und baten zeitgenössische Künstler um ihr Christusbild. Das Ergebnis war kürzlich im Hohen Turm der Bischofsstadt zu besichtigen. Hans Goppelt aus Stuttgart zeigte auf seinem Votivbild Christus und die Krücke. Wie weggeworfen, übrig gelassen, unbenützt, liegt diese Metallstütze auf der Straße. Wo der Heiland seine Hände erhebt, werden Glieder wieder heil und stark. Oder Hans Kalkmann aus Bodenburg zeigte mit seinem Blechkreuz Christus und die Saat. Das mit Erde aufgefüllte Kruzifixus ließ die hineingestreuten Samenkörner aufgehen. Wo der Geist ist, wo bläst und treibt, da blüht der Weizen. Oder Gerd Tagwerger aus Leinfelden-Echterdingen zeigte mit einer Bronzeplastik Christus und der Mensch. Wie ein Querbalken hat er einen kaputten geschultert. Wo der Gekreuzigte unter die Menschen tritt, da trägt er den Menschen wie sein Kreuz. Oder Emil Scheibe aus München zeigte Christus und die Stadt. Oder Ursula Stock aus Gücklingen zeigte Christus und die Dorne. Oder Hans Schreiner von hier zeigte Christus und die Rose. Was hätten wir gezeigt? Zwar sind wir um keinen Beitrag gebeten worden, weil vielleicht unsere künstlerische Begabung allenfalls Mittelmaß ist. Aber angenommen, wir wären über Leistungskurs Kunst am Gymnasium bis ein paar Semester an der Kunsthochschule auf dem Killesberg vorgedrungen und hätten zum Kreis der Angefragten gehört. Was hätten denn wir gezeigt? Vielleicht Christus und die Taube. Wenn der Wehrlose zwischen die Fronten tritt, kehrt Friede ein. Oder Christus und die Waage, wo der Weltenrichter die Lasten auf die Waagschale legt, da wird endlich Gerechtigkeit sein. Oder Christus und das Herz, wo der Meister die Sünde nicht mehr verdammt, da wird endlich die Liebe siegen. Auf das, liebe Freunde, was dieser Johannes zeigt, wäre keiner von uns gekommen. Auf das, was dieser Apostel präsentiert, wären wir gar nie gestoßen. Das Bild dieses Evangelisten ist anders als alle anderen Bilder. Jesus und die Geißel heißt sein Thema. Auch wenn wir lieber die Taube in seiner Hand sehen, er sieht die Geißel. Auch wenn wir lieber die Waagschale an seinen Finger kennten, er kennt die Geißel. Auch wenn wir lieber die Kinder auf den Armen malten, er malt die Geißel. Und mit seinem Bild Christus und die Geißel hat er das Thema nicht verfehlt. Gott führt immer wieder die Geißel gegen den Menschen. Sie muss nicht immer aus Stricken gedreht sein. In Ägypten hatte sie die Form von 10 Plagen. In der Wüste bestand sie aus lebendigen Schlangen. In Kanaan waren es schreckliche Kriege. Ob für uns heute die Geißel wie AIDS aussieht oder wie Krebs oder gar wie ein Donnerwetter, das weiß ich nicht. Aber das weiß ich, dass Gott mit der Geißel nie peinigen, sondern immer nur reinigen will. Und wenn Sie das auch wissen, dass der Schlag, der Sie getroffen, der Schmerz, der Ihnen zugefügt wurde, die Belastung, die Sie zu tragen haben, wenn Sie wissen, dass jede Geißel nie ein Instrument der Peinigung, sondern immer nur ein Instrument der Reinigung ist, dann fängt schon einmal dieser Sonntag trotz allem gut an. Betrachten wir gemeinsam dieses johannäische Bild, sein Beitrag, Jesus und die Geißel. Zum einen Jesus vor der Geißel. Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Schon mit 12 Jahren ist er hinaufgezogen. Er wusste genau, wie dieser Zug aussieht. Da steht man vor der heiligen Stadt Jerusalem. Die Wallfahrer stimmen den Lobgesang an. Lasset uns hinaufziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren Jerusalems. Und dann steht man vor dem Vorhof der Heiden. An dieser Versammlungsstätte durften alle eintreten, auch die, die nicht zum auserwählten Geschlecht gehörten. Und dann steht man vor dem Vorhof der Juden. Nur Nachfahren der 12 Stämme Israels konnten sich hier versammeln. Und dann steht man vor dem Heiligen. Dieser rechteckige Bau birgt den Schaubrottisch, den siebenarmigen Leuchter, den Brandopferaltar und das Allerheiligste mit der Bundeslade. Das wusste dieser Jesus. Aber diesmal steht er vor etwas ganz anderem. Er sieht nicht die Stühle der Wachen, die Bänke der Pilger, die Altäre der Priester, sondern nur die Tische der Wechsler und die Käfige der Makler und die Buden der Krämer. Er hört nicht das Beten der Männer und das Singen der Frauen und das Schreien der Kinder, sondern nur das Gebrüll der Tiere und das Gegurr der Tauben und das Geblök der Schafe. Er riecht nicht den Duft der Kerzen und das Blut der Tiere und all diese anderen Gerüche, sondern diesmal riecht er nur den Mist der Stiere und den Mief der Leiber und den Gestank eines ganzen Viehmarkts. Er steht vor einem bösen Kuhhandel, der diese Städte wie eine Geißel entehrt. Jeder will auf seine Rechnung kommen. Ich gebe, was gibst du dafür? Jeder will den großen Reibach machen. Ich biete, was bietest du dafür? Jeder wollte den großen Gewinn einstreichen. Ich zahle, was zahlst du dafür? Do und des. Ich gebe, damit du wieder geben kannst. Dieser altrömische Grundsatz, nach dem ging es jetzt. Das Warenhaus, das Gotteshaus, ist zum Warenhaus verkommen. Gewiss. Dieser Tempel ist am 10. August 70 nach Christus zerstört worden. Römische Legionäre legten alles in Schutt und Asche und auch daran denken wir alljährlich heute am 10. Sonntag nach Trinitatis. Aber jedes Gotteshaus, jede Versammlungsstätte, jede Kapelle, jeder Gemeinschaftssaal ist doch auch eine Stätte, wo Gottes Ehre wohnen will. Und immer, wenn dort gehandelt und verhandelt wird, dann ist höchste Gefahr im Verzug. Immer dann, wenn man hier etwas bringt, um etwas zu bekommen, etwas Besseres zu bekommen, dann läuten die Alarmglocken. Dieser fromme Kuhhandel ist eine schreckliche Verkehrung. Ist's nicht so? Wir kommen doch mit unseren Pfennigen der Anständigkeit. Und er gibt selbstverständlich dafür seine ganze Gerechtigkeit. Wir bieten unsere Groschen der Freundlichkeit und er bietet dafür selbstverständlich seine ganze Herrlichkeit. Wir kommen mit ein bisschen Ehrlichkeit und er zahlt uns selbstverständlich dafür seine ganze Ewigkeit. Mit unseren schäbigen Währungen, die bei Lichte besehen nicht einmal einen Pfifferling wert sind, wollen wir uns den Himmel und die ganze Seligkeit verdienen. Oder ist heute Morgen einer hier, der nichts von seiner schäbigen Krämerseele wüsste? Weil dem so ist, deshalb Jesus vor dieser Geißel und das andere, nämlich Jesus mit der Geißel. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Ein wohlbekanntes Bild. Hölzerne Tische werden umgestoßen, krachende Käfige fallen durcheinander. Erschreckte Makler raffen ihre Münzen zusammen, geldhungrige Menschen verlassen mit ihrem Tingeltangel den Tempelplatz. Auf dem Hauptportal des Großmünsters in Zürich sieht man einen Händler, wie er über die Stufen hinab seinem Hühnchen nachjagt: Hilfe, mein Hühnchen! Während die Geißel über seinem Kopfe kreist, hat er nichts anderes im Kopf als sein armes Federvieh. Unsere Sorge um unseren Kleinkram ist immer größer als die Angst vor Gottes Gericht. Und dann, auf dem Viehmarkt kehrt wieder Friede ein. In den Vorhöfen kehrt die Stille zurück. Ein wohltuender Friede macht sich breit. Das Warenhaus ist wieder zum Vaterhaus geworden. Es wird nicht mehr gegeben, sondern genommen. Es wird nicht mehr geboten, sondern angeboten. Es wird nicht mehr bezahlt, sondern es wird nur noch geschenkt. So ist das. Im Vaterhaus wird nie bezahlt. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Das wissen am besten unsere Studenten. Bei der Wirtin bezahlen sie 200 Mark für ihre Bude. Kalt natürlich. Für Beleuchtung und Heizung wird extra kassiert. Und in der Mensa bezahlen sie 4 Mark für einen Bon, vergleichsweise billig, aber für einen Studiker ein nettes Sümmchen. Und auf dem Bahnhof bezahlen sie 12 Mark für die Rückfahrt, 50% ermäßigt, aber doppelt so teuer wie zu Vaters Zeiten. Und am Wochenende und in den Semesterferien ist alles umsonst. Kost und Logis gratis. Beleuchtung und Heizung zum Nulltarif. Wagen und Benzin ohne Kilometergeld. Alles ist frei. Alles ist umsonst. Und alles ist mit Liebe gegeben. So ist das eben im Vaterhaus. Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit unseren Pfennigen der guten Werke? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit unseren Groschen der frommen Gedanken? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Warum kommen wir mit unseren Kreuzen der Opfer für mildtägliche Zwecke? Im Vaterhaus wird nicht bezahlt. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Zum Beispiel Stille für solche, die nach dem Stress dieser Woche eine Ruhe brauchen, weil die Nerven nicht mehr mitmachen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm, alle Welt. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Zum Beispiel Vergebung für solche, die von Schuld zerfressen sind, weil eine Lebensbeziehung in die Brüche gegangen ist. Und wenn deine Schuld blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Oder Geborgenheit für solche, die in tiefer Ratlosigkeit stecken und den nächsten Schritt nicht mehr wissen. Sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Es gibt nichts, was nicht hier bereitlege. Glaube, Friede, Freude, Friede, Geduld. Seine Lager sind randvoll, Freundlichkeit, Gütigkeit, Sanftmut, Keuschheit. Es ist heute Morgen keiner hierher gekommen, der mit leeren Händen wieder nach Hause müsste. Nein, kein Sonderpreis, kein Schleuderpreis, kein Schnupperpreis. Im Vaterhaus wird nur geschenkt. Aber wer jetzt meint, diese einmalige Liebes- und Geschenkaktion Gottes verursache keine Kosten, der beachte doch bitte dieses johannäische Bild noch einmal. Und dann schaue er auf das, was Johannes unter dem Thema schreibt. Jesus unter der Geißel. Noch lassen sie den Tempelreiniger seine Geißel schwingen. Kein Makler fällt ihm in die Arme. Noch lassen sie diesen Saubermann seinen Dienst tun. Kein böser Händler stoppt seinen Alleingang. Noch lassen sie diesem Nazarener seinen Willen. Nicht einmal der Tempelkommandant steht auf und beendigt dieses kreditschädigende Tun. Aber ein ganz anderes Passafest wirft seine Schatten voraus. Das Blatt wird sich wenden. Das Blatt wird sich wenden. Die Passionsgeschichte beginnt. Pilatus verurteilt ihn. Kaiphas hat ihn vorher verhört. Und dann flechten römische Milizionäre wieder eine Geißel. Und dann brüllen sie, brech das Genick ab, brech die Knochen ab, brech das Kreuz ab. Und Jesus selbst hat es prophetisch vorausgesagt, brech diesen Tempel ab. Und auf Golgatha ist er endgültig zusammengebrochen. Jesus unter der Geißel. Das sind die Kosten, die Gott aufbringt. Das ist die Bezahlung, die er bezahlt. So hoch ist sein Preis. Und wenn Sie nachher Liebe mitnehmen oder Geborgenheit oder Zuversicht, dann erinnern Sie sich daran. So teuer für ihn. Für mich ist es umsonst. Sogar die Hoffnung über den Tod hinaus. Brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Die Juden haben es nicht verstanden und dachten an ihren Tempel, der in 46 Jahren nicht fertig geworden ist. Die Heiden haben es nicht verstanden und dachten an ihre Bauwerke, die in Jahrzehnten hochgezogen wurden. Die meisten Menschen haben es nicht verstanden und dachten an ihre Kräfte, die das nicht bewerkstelligen können. Aber die Osterzeugen, Maria und Maria Magdalena, Petrus und Johannes, Jakobus und Thomas und 500 andere Leute, denen ist doch ein Licht aufgegangen, dass nach diesen 3 Tagen Jesus auferstanden und dem Tode die Macht genommen hat. Er ist aufgefahren gen Himmel und er hat das Herrenhaus, jetzt dieses Herrenhaus eröffnet, dessen Vorhöfe voll sind mit der Fülle der Heiden, wo der Krämergeist endlich ausgefegt und nur noch der Heilige Geist sein wird und wo der Würgertod schlussendlich keinen Zutritt mehr hat. Alle Tische, an denen wir jetzt klagen und verzagen, an denen wir handeln und verhandeln, alle Tische sind umgestoßen und weggeworfen und es wird nur noch ein einziger Tisch sein, der Abendmahlstisch, an dem er seine Gemeinde aus allen Völkern versammeln wird und von der es gilt, es wird sie nicht mehr hungern und dürsten. Es wird auf ihnen nicht mehr lasten, die Sonne, noch irgendeine Hitze und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Liebe Freunde, bis dahin schauen wir auf diesen Christus, der vor der Geißel steht, der mit der Geißel schlägt und der unter der Geißel leitet. Schauen wir auf diesen Christus, betend, lobend, dankend. Amen. Und nun lassen Sie uns miteinander singen. Liebe Gemeinde, in unsere Mitte werden hier Kinder gebracht, damit sie unter unserer Fürbitte nach dem Willen unseres Herrn getauft werden. Denn er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Auch unsere Kinder haben Teil an diesem seinen Reich. Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Tretet nun mit euren Kindern vor den Taufstein, dass sie die heilige Taufe empfangen. Als Diener der Kirche frage ich euch vor dem Angesicht Gottes, wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Geistes getauft werden? So antwortet, ja, ich will.
Ja, ich will.
Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass diese Kinder als Glieder der Gemeinde Jesu Christi erzogen werden? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Luisa Johanna Bofinger, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude. Amen. Und Christoph Friedemann Holthaus, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählet hat. Amen. Wir wollen beten. Herr, es sind ja deine Kinder, die wir zu dir bringen konnten. Du hast sie zum Leben kommen lassen und wir gedenken derer, die durch menschliche Eingriffe im Mutterleib sterben mussten. Vergib uns unsere Schuld. Wir danken dir, dass du jetzt deine Hand auf diese Kinder gelegt hast. Lass sie unter deiner Sonne aufwachsen und unter deinem Segen. Sei mit Eltern und Paten, damit sie sie frühe zu dir führen können. Du willst alle bei dir haben, auch uns, die wir dir immer wieder Sorge und Mühe bereiten. Nimm du uns den Krämergeist und schenke uns deinen guten Geist. Vertreibe alle falschen und bösen Geister, die sich bei uns, in unserer Kirche, in unserer Welt eingenistet haben. Lass uns etwas von dem Vaterhaus erkennen, das für alle offen ist und alle beschenken will. Die Vaterlosen, die Heimatlosen und die Ruhelosen und die Obdachlosen, auch die Unbehausten und Zerschlagenen und Verlorenen bringen wir dir. Wir danken dir, dass du so gütig bist und es in allen Fällen und in jedem Fall gut mit uns meinst. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beschließen mit Versen des Liedes 251, Jesus. Beim Opfer am heutigen Israelsonntag denken wir an Israel, denken an den älteren Bruder der Christen. Wir unterstützen mit unserem Opfer heute den Evangeliumsdienst für Israel, der hier in Württemberg seinen Sitz hat und dort messianische Christen unterstützen kann. Lassen Sie uns dafür heute geben. Ich danke Ihnen. Von Montag bis Donnerstag sind die 12-Minuten-Gottesdienste und am Dienstag laden wir wieder ein zu unserer Stunde der Bibel. Wir beginnen mit der Betrachtung des Buches Josua, Land in Sicht, Josua 1, am Dienstagabend um 20 Uhr in der Schlosskirche. Alle sind herzlich eingeladen. Und nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel aus der Sonate in A-Dur. Für Violine und Generalbass den letzten Satz Allegro. Es spielt Martin Westerhoff Violine, einer aus der Verwandtschaft dieser Täuflinge. Und nun geht mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.